herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Sonntagabend. Ihnen einen schönen Sonntagabend und ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ja, wir können mit einer bestimmten Art zu denken unser Leben beeinflussen, auch in schwierigen Zeiten. Und ja, unser Gast ist echter Experte darin, der in seinen Shows zu verblüffen weiß. Er kann Menschen lesen und auch dazu bringen, sich weiterzuentwickeln. Seine Bücher sind millionenfach verkauft, Tausende besuchen seine Bühnenshows. Er ist ein Mentalist, ein Gedankenleser. Er ist Thorsten Havener. Lieber Thorsten, ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Danke für die Einladung.
Es wird eine spannende Dreiviertelstunde.
Ja.
Und du hast uns auch ein Experiment, möchte ich sagen, oder mir direkt ein Experiment stellvertretend mitgebracht zum Thema Entscheidungen.
Genau, also Entscheidungen ist ja ein wichtiges Thema in unserem Leben, ne? Wie wir entscheiden, warum wir entscheiden, was wir mit einer Entscheidung machen vor allen Dingen. Und um mal mit den Mitteln der Unterhaltung zu demonstrieren, was eine richtige Entscheidung von einer nicht richtigen Entscheidung unterscheidet.
Das ist ja ganz schwierig,
ja?
Richtige Entscheidung.
Habe ich hier ein Geschenk für dich. Allerdings werden wir dieses Geschenk nur öffnen, wenn du im Lauf der Sendung immer wieder die richtige Entscheidung triffst. Das Geschenk wird nämlich mit diesem Schloss hier versiegelt.
Mhm.
Nimm das doch schon mal.
Und das macht man ja immer so, ne? Ein handelsübliches Schloss, tatsächlich. So, okay.
Und probier doch bitte mal diesen Schlüssel hier aus, sage ich dir gleich, der sperrt das Schloss nicht auf.
Ne? Nein.
Gibst es selber hier in das Glas, das kann ich doppelt benutzen. Dann habe ich noch einen zweiten Schlüssel hier, der sage ich dir auch gleich, der sperrt es nicht auf.
Nee.
Okay. Und der dritte hier, probier es den mal, sage ich dir auch gleich.
Nee,
der sperrt auch nicht auf.
Okay, sie passen zwar, aber sperren nicht auf. Okay.
Der einzige Schlüssel in diesem Studio, in diesem ganzen Gebäude, vielleicht sogar in ganz Hamburg, der dieses Schloss aufsperrt, ist der hier. Probier den mal aus, wirst du merken, der öffnet das Schloss.
Jawohl. Okay. Es ist offen.
Ziehst den Schlüssel mal ab, lass das Schloss ruhig geöffnet und gibst ihn ebenfalls hier mit dazu. Und dieses Schloss wird jetzt symbolisch dieses Geschenk versiegeln. Und ich sag dir eins, wir öffnen diese Schachtel nur, wenn am Ende der Sendung der richtige Schlüssel gewählt wird.
Das da ist was Interessantes drin für mich, oder wie?
Das
hattest du so angedeutet, ja?
Da ist eine Überraschung drin, ein Geschenk. Für dich. Aber du musst es dir insofern verdienen, du musst die richtige Entscheidung treffen.
Und ich muss halt im Laufe der Sendung, muss ich mich für den richtigen Schlüssel entscheiden. Oder vielleicht auch für den falschen Schlüssel, um den erstmal wegzulegen. Also, oder um das mal...
Genau. Legen wir doch gleich los. Nimm doch mal alle vier Schlüssel in die Hand. Und misch die mal selber durch, sodass du selber nicht weißt.
Ich habe jetzt keinen anderen aufgehoben, also das ist...
Und dann breitest du mal hier auf den Tisch aus. Ja. Und...
Ich habe jetzt auch nichts gemerkt, irgendeine Nummer oder ja, so.
Du würdest sie jetzt nicht unterscheiden können direkt.
Nee.
Du weißt nicht, welcher dieser vier Schlüssel sperrt.
Nee.
Dann kommen wir doch zur ersten Entscheidung. Schieb doch einfach mal und überlegst dir genau. Es geht um deine Intuition. Es geht darum, wie du dich jetzt entscheidest, ohne zu wissen, warum du dich so entscheidest. Denk gar nicht allzu viel drüber nach. Der soll weg?
Der soll weg.
Okay. Ob das eine gute Entscheidung war oder nicht, das werden wir am Ende dieses Abends sehen. Die drei... Die kommen mal hier ins Glas zurück und du wirst im Laufe der Sendung immer wieder einen aussortieren, bis am Schluss noch einer übrig bleibt.
Das heißt also, ich habe jetzt schon einen aussortiert, der möglicherweise nicht sperrt und ich mache das so weiter im Laufe der Sendung, bis denn einer übrig bleibt und der ist denn derjenige, der sperrt.
Wenn du richtig entschieden hast, das wird sich am Ende der Sendung zeigen.
Wenn du mich richtig beeinflusst hast, das habe ich mehr so das Gefühl. Thorsten Havener, freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Es wird spannend.
Ja.
Es geht heute Abend auch um mentale Stärke, denn Mentalist, Gedankenleser Thorsten Havener ist bei uns. Thorsten, wir haben einiges vorbereitet, du hast einiges vorbereitet.
Ja.
Bevor wir loslegen, ein kurzer Vorstellungsfilm von Laura Körner über dich.
Schauen wir mal.
Kann dieser Mann wirklich Gedanken lesen? Oder ist sein Blick in unser Innerstes nur eine perfekte Täuschung? Menschenkenner, Mentalist, Gedankenleser Thorsten Havener fasziniert mit der Kunst, kleinste Gesten und Mimiken zu deuten und so tief verborgene Gedanken ans Licht zu holen.
Wenn man weiß, wo man hingucken muss.
Schon in der Jugend zaubert er sich auf die Bühne. In Las Vegas trifft er Meistermagier David Copperfield. Da ist er gerade mal 19. Inzwischen schreibt er Bestseller. Seine Bücher wurden millionenfach verkauft und in 16 Sprachen übersetzt. In seinen Shows enthüllt er die Geheimnisse des Unbewussten, fesselnd und überraschend zugleich.
Und hat man es gesehen? Bei Schere, da hat er so ganz kurz so ein Auge zusammengekniffen.
Ein Pokerface mit telepathischem Blick. Thorsten Havener.
Ich frage mich jetzt natürlich, Thorsten.
Ja.
Jedes Mal, wenn jemand mit dem Auge zuckt, denkt der gerade an eine Schere.
Ja, so einfach ist es nicht. Das war jetzt ja kurz hier ein Ausschnitt aus dem, was ich mache. Was mir sehr gut gefallen hat, war, wie war das? Ein Pokerface mit magischem Blick?
Ja.
Das hat mir gut gefallen.
Ja, man muss aufpassen. Man darf dir nicht zu tief in die Augen schauen. Hat man so das Gefühl?
Zumindest nicht zu lange.
Sagen das manche Menschen zu dir? Oh, Achtung, nachher liest er mich noch?
Also, das kam. Ich mache das jetzt ja schon sehr lang. Ne? Seit 2005 bin ich mit dem Abendprogramm unterwegs. Und ich kann mich noch erinnern, als das Thema in Deutschland noch nicht so bekannt war, als ich mich auch noch gar nicht Mentalist genannt habe, weil die Leute einfach nicht wussten, was das ist. Die Leute dachten, das hat was mit Dentist, mit Zahnärzten zu tun. Deshalb haben wir Gedankenleser genommen. Damals war das tatsächlich noch so. Aber inzwischen ist klar, nein, ich möchte Menschen unterhalten, ich möchte Menschen inspirieren und ich möchte nicht gruseln oder als Übermensch dastehen. Das ist überhaupt nicht in meinem Repertoire.
Was kannst du denn aus Menschen lesen, aus ihrer Mimik, aus ihrer Gestik, aus ihrem Verhalten, aus ihren Blicken vielleicht auch?
Naja, also letzten Endes lesen wir ja Emotionen. Also wir sind interessiert an Körpersprache, nicht weil wir unbedingt wissen wollen, was der andere denkt. Klar, das wäre toll, wenn wir das könnten. Aber in erster Linie interessiert uns ja, wie der andere sich fühlt. Also wenn ich jetzt ein neues Thema anspreche, dann möchte ich wissen, wie ist deine Einstellung? Gehst du da direkt auf Abwehr? Ist das ein Thema, das dich fasziniert? Findest du das spannend? Oder möchtest du da vielleicht gar nicht drüber reden? Das heißt, die Gefühle, die wir gegenüber einem Thema haben, sind sehr wichtig auch in der Kommunikation miteinander. Und die kannst du in der Körpersprache erkennen.
Das ist ja ganz interessant für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, dass man das selber zu Hause auch mal erkennen kann an seinem Gegenüber.
Ja.
Wenn mich ein Thema besonders interessiert oder wenn ich besonders positiv einer Sache gegenüber eingestellt bin, wie bewege ich mich dann? Wie strahle ich vielleicht auch?
Na, dann machen wir doch mal eine Übung, wo auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause mitmachen können. Okay. Geht ganz schnell. Denk doch mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast und es hat dir überhaupt nicht geschmeckt. Und du musst mir jetzt nicht sagen, was das war, aber geh einfach mal in diesen Moment zurück. Wie fühlt sich das an? Du hast was im Mund, das schmeckt dir überhaupt nicht. Und jetzt achte mal darauf, wie du da sitzt, wie du dich fühlst, was mit deinem Körper passiert. Und jetzt als nächstes, denk doch mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, das war köstlich. Vielleicht noch mit einer tollen Gesellschaft, mit jemand, den du richtig gerne magst.
Es war auch Alkohol im Spiel.
Das darf gerne passieren, so, solange es Spaß gemacht.
Mhm. Ja.
Und jetzt achte mal darauf, wenn du an diesen Moment denkst, wie du jetzt da sitzt, wie du dich jetzt fühlst, was auch mit deinem Körper passiert. Und das wird ja, ich meine, bei dir hat man es jetzt wirklich sofort gesehen, ja?
Bei
den unangenehmen Gedanken, da spannen wir an.
Ja.
Genau. Und bei dem angenehmen Gedanken hast du gerade schon gesagt, wir lösen uns, wir sind locker. Und das sind die beiden Grundbausteine der Körpersprache. Das ist natürlich noch sehr viel filigraner, das ist hier schon sehr versimpelt, aber die Essenz ist genau das. Ein angenehmer Gedanke sorgt für Entspannung im Körper und ein unangenehmer Gedanke sorgt für Anspannung im Körper. Wenn ich jetzt also sehen möchte, ob du einem neuen Thema gegenüber aufgeschlossen bist, gucke ich einfach, was passiert im Gesicht.
Ja,
jede Bewegung nach oben ist ein Lockern, ein Lächeln. Die Augen werden größer, du nickst vielleicht mit. Und jede Bewegung nach unten, die Augen gehen zusammen, der Mund wird schmal. Jedes Schließen bedeutet, da ist auf jeden Fall eine unangenehme Emotion da.
Kann jeder im Grunde in seinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, in der Familie mal ausprobieren? Also fühlen Sie sich aufgefordert, das mal gedanklich mitzumachen? Ich finde, es ist ein spannendes Thema, mal darauf zu achten, wie mein Gegenüber reagiert. Sowas kann man ja nicht lernen. Ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf Gedankenleser. Ne?
Ja,
3 Jahre Lehre mit Berufsschule gibt es ja eigentlich nicht so.
Ja.
Da muss man ja irgendwie ein besonderes Interesse an Menschen haben.
Ja.
Hattest du das früher als Kind schon?
Also bei mir gab es einen Schlüsselmoment mit 13. Da habe ich meinen ersten Auftritt gemacht, klassisch als Zauberkünstler. Also wirklich Kartentricks, habe einen Geldschein in die Zitrone wandern lassen. Ganz, ganz klassische Zauberkunst. Und da habe ich gemerkt, ich stehe gerne vor Menschen. Also ich bin jemand, dem das Spaß macht, auf einer Bühne live vor Menschen zu stehen. Das muss man ja auch erstmal für sich entdecken. Die meisten wollen das ja nicht unbedingt. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, ich mag Menschen auch verblüffen. Also ich finde das ein äußerst inspirierendes Gefühl, Menschen nicht nur damit zu unterhalten, dass ich sie zum Lachen bringe, Also mein Abendprogramm ist sehr lustig. Also Leute sagen oft, schreibt da auch Comedy drüber.
Du bist schon als Gedankenleser. Ne? Ja, du bist auch demnächst jetzt wieder im November, bist du jetzt auch in Norddeutschland, sage ich gleich nochmal die Termine.
Drei Termine. Mhm. Also die Show ist sehr, sehr lustig, aber es ist keine Comedy-Show. Und die Show ist sehr inspirierend, aber ich bin jetzt kein Coach, sondern das ist halt diese schöne Mischung als Mentalkünstler, dass ich das alles miteinander verbinde. Das war mir recht schnell klar, dass ich das will.
Und du könntest das Ganze auch auf Englisch machen und auf Französisch, weil du Sprachen studiert hast.
Genau.
Wie hast du jetzt Sprachen mit dieser Leidenschaft verbunden?
So weit entfernt ist das gar nicht voneinander. Schau, eine Sprache ist Kommunikation. Eine Sprache baut eine Brücke zwischen zwei Menschen. Und als Dolmetscher und Übersetzer baue ich diese Brücke für Menschen, die sie selber nicht bauen können. Mhm. Als Mentalist mache ich letzten Endes nichts anderes. Ich mache das halt nur auf einer anderen Ebene. Ich achte nicht nur auf das gesprochene Wort, sondern auch auf das, was nicht gesprochen wird. Also die Parallelen sind recht groß.
Und als Dolmetscher hattest du ja auch mal so einen Schlüsselmoment, wo du tatsächlich, wo du sagst, ich sehe schon, ich ahne schon, ich kann schon in Gedanken lesen, was der Redner gleich sagen wird. Also ich kann die Übersetzung schon mal hinschreiben.
So ähnlich, ja. Also das war, weiß ich noch ganz genau, ein Moment, in dem ich genau wusste, wann macht er eine witzige Bemerkung? Wann fängt er an, auf die Zahlen zu sprechen zu kommen? Welche Zahlen könnten das sein? Und ich habe das alles aufgeschrieben und der Co. neben mir, also der Co-Dolmetscher, das war im Studium, ich habe als Dolmetscher beruflich nie gearbeitet, aber in dieser Probe-Dolmetscher-Session, die wir da gemacht haben, saß derjenige neben mir und hat gesagt, das gibt's doch überhaupt nicht, du hast das alles vorher aufgeschrieben. Und da habe ich gemerkt, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt ist da gerade ein Knoten geplatzt. Das werde ich weiterverfolgen.
Ja, das ist auch eine Gabe, sich in Menschen hineinversetzen zu können.
Ja.
Kann auch nicht jeder, muss man sagen. Ne?
Also letzten Endes sind die Themen, mit denen ich mich befasse, zumindest wenn ich mit Körpersprache spreche, über Körpersprache spreche, oder auch die mentale Stärke oder auch die Empathie, das sind ja Themen, die den Menschen ausmachen. Also ich glaube, dass tatsächlich wir alle diese Fähigkeit haben. Und wir reden ja auch ständig miteinander mit dem Körper und versuchen, uns in andere hineinzuversetzen. Wir machen es halt nur nicht so bewusst. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und gerade auch aktuell, wo es ja vielen von uns schlecht geht, weil irgendwie die Informationen auf uns einprasseln und wir uns eben nicht mehr in andere hineinversetzen können, ist, glaube ich, das eine sehr gute erste Möglichkeit, eine Brücke zu bauen. Einfach mal zu gucken, was ist mit dem anderen denn los.
Interessant, wo du sagst, das war so ein Erweckungserlebnis. Du hattest das drin, dann kam dieses Erweckungserlebnis bei den Dolmetschen.
Ja.
Wir haben immer noch unsere Kiste.
Ja.
Also da haben wir ja nun, darf ich die anfassen?
Natürlich,
die ist ja. Ich stelle die hier nochmal kurz hier so. Ja. Da ist also eine Überraschung drin. Mhm. Und ich muss mich entscheiden, bestimmte Schlüssel, die nicht passen, auszusortieren.
So sieht's aus.
Und da haben wir ja noch drei Schlüssel.
Genau, einen haben wir ja schon aussortiert. Das waren ursprünglich vier, ne? Drei haben wir noch übrig. Du weißt nicht, welcher das ist. Es ist intuitiv. Das ist übrigens ganz oft der Fall, dass wir eine Entscheidung treffen und wissen gar nicht genau, warum habe ich mich denn jetzt so entschieden. Mhm. Genau, damit spielst du jetzt bitte mal. Aber ganz kurz, bevor du das machst, bevor du dich festlegst, wir haben noch eins, zwei, drei. Ja? Zwangsläufig liegt bei drei Schlüsseln einer in der Mitte. Bevor du dich jetzt entscheidest, noch ein Tipp von mir. Die äußeren Schlüssel werden praktisch nie genommen. Aber ich möchte dich nicht in deiner Entscheidung in irgendeiner Form beeinflussen. Du kannst das wählen, wie du möchtest.
Ja, dann nehme ich jetzt mal einen äußeren und schon bin ich drauf reingefallen. Könnten Sie jetzt zu Hause sagen.
Ob das eine gute Entscheidung war oder nicht.
Man weiß, es gibt ja auch die Möglichkeit, jemanden zu provozieren, damit er das macht, aber damit er auch denkt, dass er das machen soll und dann das andere macht. Also es ist gehupft wie gesprungen im Endeffekt.
Genau. Also es hätte jetzt ja sein können, dass du denkst, ja klar, sagt er, damit ich die äußeren Schlüssel nicht wähle.
Ja.
Hätte aber auch sein können, dass du denkst, dass ich denke, dass du denkst, klar, das sagt er ja nur, damit ich die äußeren Schlüssel nicht nehme.
So.
Das nennt man verschachtelte Realitäten, da kannst du Leute mit in den Wahnsinn tragen.
Gab es früher schon mal einen Song zu. Wenn du denkst, dann ganz denkst du. Genau. Pass auf, mit Verblüffung arbeiten, Ungläubigkeit hervorrufen, ist ein großes Thema bei denen, die sich in magischen Zirkeln treffen. Jan Rimpel hat ein solches Treffen in Hannover besucht.
In der Silberstraße 13 in Hannover-Buchholz geht Merkwürdiges vor. Unten im Gasthaus ist alles ganz normal, doch oben im ersten Stock tagt, so wie jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat, eine Gesellschaft der besonderen Art. Man sieht es schon an den Dingen, den Requisiten, die hier überall liegen. Die Damen und Herren können alle zaubern. Wir sind beim Magischen Zirkel Hannover.
Der Magische Zirkel Hannover ist eine Vereinigung von Zauberinnen und Zauberern, die die Zauberkunst als Bühnenkunst ausüben, sowohl als Amateure als auch als Profis. Und ja, wir tauschen uns darüber aus und bilden uns fort.
Es gibt einfache Tricks. Doch die sollten uns nicht täuschen. Hier ist echte Magie im Spiel. Schauen Sie doch nur mal, wie sich ein 5-Euro-Schein verwandelt in einen 20er. Unglaublich und irgendwie ja auch lukrativ.
Das ist ein guter Trick.
Jo. Dinge verwandeln sich eben wie von Zauberhand. Sie verschwinden und tauchen wieder auf. Wenn sich Magiere zum Stammtisch treffen, kann man den eigenen Augen immer wieder nicht trauen. Und das übrigens schon lange. Vor 90 Jahren wurde der Magische Zirkel Hannover gegründet als regionale Gruppe des Magischen Zirkels Deutschland. Seitdem wird gemeinsam gezaubert, wird sich ausgetauscht und der Magische Zirkel ist wichtig.
Naja, die Zauberkunst hat als einzige Kunst im Grunde das Besondere, dass sie ein Geheimnis pflegt. Irgendwie muss man ja mal an Geheimnisse am Anfang kommen. Das gelingt mit dem magischen Zirkel. Also untereinander verraten sich Zauberer die Geheimnisse schon.
Dafür gibt es bei den Treffen Mini-Seminare. Einzelne Mitglieder verraten ihre neuesten Geheimnisse, führen ihre neuesten Tricks vor, die sie teilweise selbst entwickelt haben.
Gut, möchte jemand wissen, wie es geht?
Ja.
Also das Geheimnis liegt da drin, es gibt...
Da hat einer den Film verzaubert. Ja, Tricks verraten dürfen wir nicht, aber fragen dürfen wir, was ist am Zaubern so schön?
Die überraschten Gesichter der Zuschauer, die Freude der Kinder.
Die staunenden Gesichter, das ist für mich das Schönste. Das ist besser als Gage, ehrlich.
Also ich bin Krankenhausclown und zaubere ganz oft in der Woche mit Kindern. Und mit Zauberei erreiche ich sie so gut.
In der Zauberei sind Dinge möglich, die sonst ja gar nicht möglich sind.
Und es macht einfach eine große Freude, die Zuschauer, die Menschen aus ihrem Alltag mal herauszuholen.
Auch das Rätsel, wie geht es? Die Frage stellen sich die meisten ja, wie geht es? Wir sagen ja dann immer, gut.
Ja, eine Frage sollte man Zauberern eben nie stellen. Unglaublich, was uns da passiert ist.
Ja, ich hätte vielleicht noch eine Bitte zum Schluss. Und zwar könnten Sie uns vielleicht doch einfach mal 2, 3 Tricks verraten.
Tja, da waren die alle weg. Wirklich.
Ja, mal 2, 3 Tricks verraten. Das Schöne ist ja, heute bei uns in der Sendung gibt es keine Tricks. Das ist ja alles echt.
Das ist, naja, es ist mit den Mitteln der Unterhaltung.
So ist es mit den Mitteln. Aber diese Tricks, warst du auch mal in so einem magischen Zirkel drin?
Na klar, ich bin immer noch in einem magischen Zirkel von Deutschland drin. Ich liebe das, ich liebe die Zauberkunst nach wie vor. Ich denke, dass die mir in meinem Leben schon sehr geholfen hat, auch tatsächlich über das ein oder andere Problem hinwegzukommen. Und bei mir hat damals der Magische Zirkel sogar eine Sondergenehmigung gemacht, weil man darf eigentlich erst mit 16 rein, also zumindest war das zu meiner Zeit so, und ich war aber schon mit 15 drin.
Du hattest, das ist die tragische Seite an dieser Geschichte, du hattest von deinem Bruder, der tödlich verunglückt ist bei einem Fallschirmunglück, von dem hattest du tatsächlich deinen Zauberkasten bekommen.
Genau, also es war ein bisschen anders. Der ist 1986 verunglückt und da war ich 12, 13.
Dramatischerweise hat er vorher eine Krankheit überwunden.
Mhm. Ja, also der hat den Krebs besiegt und ist dann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Also es war schon sehr hässlich. Und ich bin dann in sein Zimmer, nachdem er gestorben war, und konnte mich immer daran erinnern, dass er gezaubert hat. Das hat er nie wirklich ernsthaft betrieben, aber so ein Jahr lang ungefähr hat er sich das mal ziemlich genau angeschaut. Und mich hat das unglaublich fasziniert. Und ich habe dann in seinem Zimmer diesen Koffer mit den Requisiten drinnen, den habe ich mir genommen. Und als ich diesen Koffer geöffnet habe, da war für mich klar, hier bin ich in eine Welt eingetaucht, da will ich ganz lang drinbleiben. Dass das mal mein ganzes Leben begleiten wird und dass ich dann über das Wechseln des Genres, also vom Zauberkünstler zum Gedankenleser, zum Mentalisten, letzten Endes aber dieser Kunstform doch immer treu bleibe und vor allen Dingen Menschen damit inspirieren möchte, dass ich sie verblüffe. Das ist das Schöne, das wurde ja auch in dem Beitrag so schön gesagt. Ne? Diese Kunstform... Und da würde ich meine jetzt mal mit reinnehmen als Mentalist, die hat das Ziel, Menschen zu inspirieren, indem man sie zum Staunen bringt. Und dieses Staunen, dieses Gefühl, etwas Geheimnisvollem beizuwohnen, das hat ja auch was sehr Schönes. Und das treibt mich immer noch an. Ich finde das immer noch toll.
Das ist für mich als Moderator ist das auch sehr schön, weil ich erlebe ja hier hautnah Dinge mit dir, die ich mir denn wahrscheinlich im Anschluss selber nicht erklären kann.
Das ist das
Ziel.
Wo
ich hier sitze und denke, wie hat er das gemacht? Ja. Was war da los? Ja. Das fragen sich sicherlich auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die in deinen Shows sind. Du bist unterwegs. Gedankenlese heißt das Programm. Am 19.11. bist du in Heide, 20. in Husum und am 21. in Neumünster.
Ja.
Da suchst du dir ja häufig auch Menschen aus dem Publikum aus.
Ja.
Jeder fragt sich jetzt natürlich, sind die in irgendeiner Art und Weise vorbereitet, gecastet, ausgesucht? Wie gehst du da vor?
Naja, zunächst, wenn jemand rausgeht und das ist die einzige Lösung, die derjenige noch hat, ist das ja das größte Kompliment, das man mir eigentlich machen kann, weil er hat ja keinen anderen Ansatz. Ja. Mhm. Ich mache das mit mehreren Methoden. Also eine Methode, dass das ausgeschlossen wird, ist, dass ich die Gäste größtenteils gar nicht aussuche, sondern dass die Gäste sich untereinander selbst aussuchen.
Okay.
Dann sind wir wieder bei dem Thema Entscheidungen. Dieser ganze Abend, über den ich jetzt nicht allzu viel verraten möchte, weil die Überraschung spielt ja eine große Rolle, aber so viel kann ich verraten, dieser ganze Abend, der hängt nur ab von den Entscheidungen des Publikums. Es sind auf der Bühne 11 Schachteln und von diesen 11 Schachteln werden genau 5 geöffnet. Und welche 5 das sind, das entscheide ich gar nicht, sondern das entscheidet das Publikum. Und mit dem, was in diesen Schachteln drinnen ist, dieses Experiment zeige ich dann. Das heißt, es ist ein Abend für das Publikum, es ist aber auch ein Abend mit dem Publikum.
Und wir haben das im kleinen Maßstab heute im Grunde hier.
Ja.
Es sind jetzt noch 2 Schlüssel übrig. 2 Schlüssel habe ich mich für entschieden, dass die wegkommen, die also nicht das Schloss aufsperren werden, wo eine Überraschung für mich drin sein soll, sein wird. Ich müsste mich jetzt entscheiden für den nächsten. Soll ich das einfach so machen? Oder?
Lass uns das im nächsten oder übernächsten Talk-Teil machen, damit klar ist, dass da zwischenzeitlich nichts passiert sein kann. Ich gebe mal die beiden Schlüssel, die noch übrig sind, hier rein. Und auf die kommen wir dann später nochmal zurück, würde ich vorschlagen.
Kommen wir später. Gerne. Ich bin da ganz Wachs in deinen Händen, in deinen mentalen Händen.
Ja.
Wie gehst du eigentlich damit um, dass im Publikum, da sitzen ja 90% Menschen, die hoffen, dass da was schief geht oder dass sie irgendwas entdecken können.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also inzwischen sitzen da wirklich 90% mehr noch, die einfach nur einen guten, schönen Abend verbringen wollen. Einfach, wo es um keine Meinungen geht, sondern einfach mal um 2,5 Stunden Inspiration, gute Laune. Einfach mal 2 Stunden komplett aus dem Alltag rausgehen.
Ach, das Leben kann so schön sein. Du hast recht.
Ja, das ist zumindest
mein Job in dem Moment. Manchmal einfach nur mal so locker.
Ja.
Ein Ort, wo sich Bücherfan Thorsten Havener mit Sicherheit auch wohlfühlen würde, den schauen wir uns jetzt an. Stefanie Kühne nämlich zum Besuch beim Buchhüter. So.
In der Lüneburger Altstadt lagern neuerdings tausende Bücher. Und er ist für sie verantwortlich.
Ja, hi, ich bin Kevin Groth. Ich bin der Buchhüter und das ist mein Bücherantiquariat.
Die Bücher kommen aus Haushaltsauflösungen oder wurden ihnen geschenkt. Die Preise zwischen 5 und 8 Euro, manchmal auch über 100. Nicht zu billig, denn Bücher sind für Kevin Kunst und alle Werke hier seine Schätze.
Ich nenne mich den Buchhüter, weil ich mich nicht selber als Buchhändler sehe, sondern ich bewahre und behüte, versuche zu erneuern und das wieder hervorzubringen, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das hier sind alles meine Freunde und Familienmitglieder. Das sind nicht meine Bücher, sondern ich bewahre sie so lange, bis sie ein neues Zuhause gefunden haben und ihren Sinn und Zweck wieder bei anderen Menschen erfüllen können.
Seit er 15 war, träumte er von einem Antiquariat. Damals brach er gerade die Schule ab, führte fortan ein Vagabundenleben. Mit 30 wagte er den Schritt und erfüllte sich 2023 seinen Traum.
Das ist pure Leidenschaft, das Ganze hier. Ich liebe Bücher, seitdem ich denken kann. Ich habe immer schon einen großen Faible für das gedruckte Wort gehabt, für den Geruch von Büchern, für das Aussehen von Büchern. Und ich wollte sie wieder ein bisschen mehr hervorheben.
Das Geschäft brummt. Allein heute verkauft Kevin rund 50 Bücher. Erstehen kann man hier eigentlich alles. Schreibmaschinen, Buchstützen, diesen Globus. Kevins Vision geht weit übers Lesen hinaus. Einen Wohlfühlort schaffen.
Die Möbel, die Sesselchen. Man geht ja nicht nur rein, um Bücher anzugucken. Es ist das Ganze drumherum, die ganze Atmosphäre hier.
Es ist immer schön, hier zu stöbern und genau coole Ausgaben von schönen Büchern zu finden, die Genau, die man sonst nirgendwo bekommt.
Ich meine, immer alles nur online und wegschmeißen und nee, finde ich toll.
Weil ich hier was finde, was ich vielleicht woanders dann nicht bekomme, was vielleicht schon nicht mehr aufgelegt wird.
Ich wohne gar nicht in Lüneburg. Wir kommen von der Küste und sind hier eigentlich nur Urlauber. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn wir hier sind, der erste Gang wäre dann immer in diesen Laden.
Wer das Gedruckte liebt, will es auch erhalten. Das passiert hier im Hinterzimmer. Gerade rahmt Kevin ein Bild aus einem alten italienischen Buch von 1730. Den Rest des Werks konnte er nicht retten.
Vielleicht ist es die letzte Auflage davon gewesen, vielleicht auch nicht. Aber hier in näherer Umgebung wahrscheinlich schon. Und darum lohnt es sich, das aufzuheben, festzuhalten und für die Nachwelt aufzubewahren. Das sind fliegende Blätter von Anfang 19. Jahrhundert. Das ist Werbung, wie man sie damals hatte. Das ist doch grandios. Ich denke, ich mache daraus einzelne Bilder. Vielleicht eine Collage, dass man so 5, 6 Bilder hat, die man sich aufhängen kann. Bartwuchscreme, eine Tour von Hamburg nach New York. Grandios, gibt's halt alles nicht mehr.
Ein besonderes Gimmick, das Buchabo. Jeden Monat bekommen Abonnenten ein Buch, das sie überrascht. Nur eine von Kevins Ideen.
Ich möchte Lesungen abhalten für Jungautoren. Zur Weihnachtszeit möchte ich gerne Kinderbücher sammeln. Ich möchte Bücherzellen gerne in der Stadt mit ausbauen. Also diese Büchertauschbörsen, die Schwarz-Weiß-Filmabende, wo man Jerry Lewis und Dean Martin-Filme sieht.
Wer sein Leben dem Lesen widmet, der hat einfach immer was zu tun.
Also Bücher, ich bin sehr begeistert, aber Sie hätten mal Thorsten Haven erleben müssen. Der ist schier ausgeflippt und will morgen nach Lüneburg reisen.
Ja, so ähnlich.
Also mal ganz ehrlich, was begeistert dich sehr an Büchern?
Ich kann es gar nicht begründen, warum ich Bücher so liebe. Also ich lese gern, dass ich mir irgendwann selber welche schreibe, das hätte ich mir ja nicht zu träumen gewagt. Mhm. Ja, und,
millionenfache Auflage, darf man nicht vergessen. Ne?
Das ist tatsächlich ein großes Geschenk. Ja. Und irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, Bücher kaufen und Bücher lesen sind zwei verschiedene Hobbys. Und da finde ich mich komplett drin wieder. Ich könnte ständig Bücher kaufen. Ganz schlimm.
Im März kommt dein neues Buch.
Ja.
12 Wege für ein harmonisches Leben in stürmischen Zeiten.
Ja.
So, da geht es darum, positiv zu denken, durch das Denken sein Leben, ich versuche das mal zu übersetzen, durch positives Denken oder zielgerichtetes Denken sein Leben positiv zu beeinflussen.
Ja.
Wie funktioniert das?
Also zuerst bin ich bei diesem Begriff Positivdenken sehr vorsichtig, weil Positivdenken, wenn ich sage, ach, das wird schon irgendwie gut gehen, also wenn ich mich jetzt auf die Sendung hier vorbereite und bereite mich gar nicht vor, weil ich sage, wird schon irgendwie gut gehen, dann ist das dieses etwas naive Positivdenken, wo ich gar nichts von halte. Stell dir vor, da wird eine Brücke gebaut und die Ingenieure sagen, ach, wir testen das gar nicht alles so genau, wir denken einfach positiv. Dann bin ich nicht der Erste, der über diese Brücke fahren wollte. Positivdenken, optimistisch sein, heißt für mich sehr wohl im Blick zu behalten, was alles schief gehen kann, mich aber auf das zu konzentrieren, was ich in der Hand habe und da alles reinzugeben. Und wie das geht, was man da machen kann, wie man mit sich selbst in Harmonie kommen kann, darüber habe ich ein Buch geschrieben, hauptsächlich für meine Kinder tatsächlich, weil die mich in ihrer Jugend immer gefragt haben, oh Papa, wie soll ich den richtigen Beruf wählen? Wie soll ich die Aufnahmeprüfung schaffen? Wie soll ich morgen in dieser Arbeit richtig performen?
Das sind ja Sorgen und Sorgen, die auf einen einprasseln. Ne?
Und das sind ja auch, wir belächeln das dann manchmal, wenn jemand mit sowas kommt, aber das sind ja für den Betreffenden wirklich ernsthafte, schwerwiegende Probleme. Und was kann man da machen? Und darüber habe ich ein Buch geschrieben.
Und ich denke auch, wenn du so negative Gedanken hast oder sorgenvolle Gedanken, vielleicht auch Ängste, wenn man das so sagen kann, dann lähmt das ja auch.
Ja.
Dann lähmt das die Freiheit des Gedanken.
Genau. Und auch, also wir haben es ja eben schon diesen Test gemacht, dass ein unangenehmer Gedanke sofort eine körperliche Auswirkung hat und dich deinen Körper stresst. Mhm. Und das kennen wir ja alle. Wenn wir angespannt sind, dann können wir nicht so agieren, wie wenn wir locker sind. Das heißt, diese Auswirkung von dem Gedanken auf den Körper und vor allen Dingen damit auf die Handlung, und das ist eigentlich die Quintessenz des Buchs, es kommt nicht auf die richtigen Gedanken an, es kommt auf die richtigen Handlungen an. Das heißt, du kannst jahrelang meditieren. Und wenn du dann auf die Straße gehst und bist trotzdem ein unfreundlicher Mensch, mit dem keiner was anfangen will, dann bringt das den anderen nicht. Es geht immer darum, wie kannst du solche Handlungen ausführen, dass es die Welt ein Stück besser macht und damit dein Leben ein Stück besser macht.
Es gibt einen Trend, meine ich, festzustellen, auch aus dem näheren privaten Umfeld, so etwas wie Manifestation.
Ja.
Das heißt, dass Menschen sich Gedanken aufschreiben, wirklich aufschreiben, vielleicht auch jeden Tag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal selber sagen, um halt diesen Gedanken in sich so zu tragen, dass der ganz normal wird.
Ja.
Macht sowas Sinn?
Das macht total Sinn. Also Manifestation, dieser sehr modische Begriff gerade, ist letzten Endes ein spiritueller Ausdruck. Manifestieren, also verstofflichen, realisieren, für ein psychologisches Prinzip, das ich Fokus nennen würde. Weil der Fokus, deine Aufmerksamkeit, das, worauf du dich konzentrierst, ist das Einzige, was du wirklich unter Kontrolle hast. Schau, es könnten im schlimmsten Fall jetzt hier mehrere Kameras ausfallen. Da kannst du nichts machen.
Nee.
Es könnte sein, dass der Gast nicht erscheint, weil das Flugzeug ausfällt.
Haben wir schon erlebt.
Ja? Könnte alles passieren. Hast du nicht in der Hand. Was du aber immer in der Hand hast, ist, wie reagiere ich denn da drauf? Und Manifestation, das war mal ein Thema von einem meiner Programme. Ich habe mal eine Zeit lang gesammelt, was die Menschen sich an guten Vorsätzen so nehmen, um sie dann zu realisieren, und habe damit im Abendprogramm auch einen Test gemacht, wo manifestiert wird. Findet auch im aktuellen Programm, wenn die richtige Schachtel gezogen wird, findet das auch nochmal statt. Ich habe die mal gesammelt.
Du hast was gemacht.
Ja. Ich habe hier eine Liste gemacht von den schönsten guten Vorsätzen und Wünschen, den die Zuschauer mal so notiert haben. Vorsätze und Wünsche. Da haben wir hier zum Beispiel gesünder essen.
Mhm.
Das kommt am Anfang des Jahres ganz oft öfter ins Kino, gehen mit Freunden weggehen. Digital Detox kommt auch immer wieder. Mehr Wasser trinken für die Gesundheit, mehr reisen und so weiter. Pünktlicher sein. Pünktlicher sein ist übrigens von der Bettina Tietjen gewesen hier auf dieser
Karte. Ja, das ist.
Hat sie es geschafft?
Das müssen wir ihr noch mal komplett nur mit diesem Pünktlichsein aufschreiben, dann klappt das vielleicht bald.
Bist du rechts oder Linkshänder?
Rechts.
Dann halt doch mal deine linke Hand so nach oben. Ich gebe dir jetzt den Block und mit der rechten Hand hebst du einfach mal irgendwo.
Ich gehe mir hier so ein bisschen so raus, dass sie keine Kamera das irgendwie.
Und schaust dir mal an, was da steht, ob du da was mit anfangen kannst.
Mhm.
Hast du es dir gemerkt?
Ja.
Gut, dann mach bitte.
Das war jetzt ein Witz.
Okay, braucht man gar nicht mehr. Das ist jetzt dein Wunsch. Das ist jetzt das, was du in die Welt tragen möchtest. Das ist der Gegenstand deines Fokus.
Ich möchte es einschränken, es ist nicht vielleicht das, was die Welt besser macht. Aber vielleicht mein Leben lustiger, schöner, fröhlicher, vielleicht auch immer.
Ne? Ach, also, weißt du, die Welt besser machen, das ist tatsächlich ein Kapitel, das ich gerade abgeschlossen habe. Das überfordert uns, wenn wir die ganze Welt besser machen wollen.
Ja,
wir sind nicht für das ganze Glück der Welt verantwortlich. Wenn du etwas für dich tust, das dir gut tut, und gehst dadurch freundlicher und besser gelaunt durch die Welt, dann macht das die Welt besser. Also wir müssen nicht immer gleich ganz oben anfangen. Kommen wir doch mal zurück auf diesen Gedanken. Das ist ja nur ein Gedanke in deinem Kopf. Ich kann ja auch nicht wissen, was es ist. Bleib doch bitte mal genauso sitzen, wie du jetzt sitzt. Und stell dir einmal vor, du hättest es bereits realisiert. Oder du wärst dabei, das auszuführen. Und stell dir das genau vor, welche Bewegung würdest du machen? Was wäre um dich herum?
Ja, soll ich das jetzt machen oder?
Nur in Gedanken.
Ach so, in Gedanken.
Nur in Gedanken.
Mhm.
Du bist draußen. Also du bist auf keinen Fall irgendwo, wo es eng ist, sondern ich habe da den Eindruck, du bist in der Weite, du bist draußen, es ist in der frischen Luft und es ist sehr gepflegt alles. Du bist unter Umständen allein. Na, aber lieber mit anderen zusammen. Das ist also eine Tätigkeit, die du sowohl alleine als auch mit anderen ausführen kannst. Und du hast so gelächelt, also es ist etwas, das dir wirklich am Herzen liegt. Nochmal, du hast es frei entschieden.
Ich hab das Ding aufgemacht, also da waren ja verschiedene Sachen drin. Ja. Ausgerechnet, das treffe ich, also da habe ich nur auch gedacht.
Also es passt offensichtlich.
Ja, klar passt es.
Mhm. Du, dein Vorsatz jetzt hier für diese Sendung, der Fokus besteht darin, mehr Zeit dir zu nehmen, um Golf zu spielen. Ist das korrekt?
Ja. Also zumindest stand das so auf dem Zettel drauf. Und das hat mich sehr getroffen, dass ich das vielleicht mal machen sollte. Weil das ist eine großartige Geschichte.
Ja.
Ist, ja, schön. So, pass auf. Jetzt lenken wir ab von diesem Treffer. Ich erröte sonst. Jetzt zeigt uns Annbrit Backenbühl noch eine junge Frau, die auch viel erreicht, weil sie nämlich fest an die Vision Bildung glaubt.
Quirlig, lebendig, immer auch ein wenig chaotisch. Der Steindamm in Hamburg. Für Ila Lima ist dieses Viertel besonders. Hier werden bei der gebürtigen Afghanin Kindheitserinnerungen wach.
Das sind Mini-Auberginen, die wir hauptsächlich zum Einlegen nutzen. Also es ist ganz, ganz besonders, das nennt sich Toshi. Das verbinde ich sehr stark mit meiner Kindheit, weil es gab noch nicht so viele afghanische Supermärkte in Hamburg. Und deswegen war samstags immer für uns der Gang auf den Steindamm Ja, eine kleine Routine oder Besonderheit.
Ila ist 3 Jahre alt, als ihre Familie Ende der 80er aus Afghanistan flieht. Damals herrscht Krieg in dem Land. Dass sie und ihre Schwester in Frieden aufwachsen, Zugang zu Bildung haben, prägt die 38-Jährige.
Wir sind auf jeden Fall mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass wir hier privilegiert aufwachsen. Dass wir hier Möglichkeiten haben, die wir in Afghanistan nicht gehabt hätten. Wie zum Beispiel der Schulbesuch. Und ich glaube, weil wir damit schon von klein auf aufgewachsen sind, war natürlich auch irgendwann der Wunsch da, diese Privilegien auszunutzen, um sich für andere Frauen, Mädchen oder auch insbesondere Kinder einzusetzen.
Teammeeting mit Kollegin Lara im Konferenzraum von Visions for Children.
Hier sieht man ganz gut, also, dass sie einen wirklich krassen Mangel an Klassenräumen haben und deswegen der Unterricht draußen stattfinden muss.
Der gemeinnützige Verein aus Hamburg setzt sich seit 18 Jahren dafür ein, die Lernbedingungen für Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten zu verbessern. Gemeinsam mit lokalen Partnern bauen sie Schulgebäude, errichten Sanitäranlagen, statten Klassen mit Schulmaterial aus.
Man sieht ja hier ganz gut, dass es eigentlich überhaupt gar kein Schulgebäude ist, sondern das ist wirklich tatsächlich ein Wohngebäude, was gemietet wurde und einfach gar nicht genug Räume beinhaltet, um wirklich alle Klassen adäquat zu unterrichten. Und deswegen werden wir jetzt nämlich den Schulbau oder das Schulgebäude neu bauen.
Für den Verein hat die studierte Architektin vor 6 Jahren ihren Job aufgegeben, hat ihr Ehrenamt zum Hauptamt gemacht. Regelmäßig ist sie vor Ort, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Hier ist der Ansatz immer, wir bauen nach den lokalen Standards, wir bauen mit lokalen Architekten und Bauingenieuren. Und ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, meine norddeutsche Sicht auf die Dinge nach Afghanistan zu transferieren. Es würde gar nicht funktionieren.
Seit der erneuten Machtübernahme durch die Taliban ist die Arbeit von Visions for Children deutlich schwieriger geworden.
Weil es immer wieder neue Dekrete gibt, neue Verordnungen. Und immer dann, wenn wir uns an eine Situation gewöhnt haben, wie zum Beispiel, dass die Frauen jetzt das Arbeitsverbot erhalten haben, wir eine Lösung dafür gefunden haben, wie die Frauen in unserem Team trotzdem arbeiten können, folgt das nächste Dekret.
Inzwischen engagiert sich der Verein auch in Uganda. Hier hat sich die Bildungssituation vor allem für Mädchen durch die Pandemie verschlechtert. 2 Jahre lang waren Schulen geschlossen.
Es ist zu einer größeren Zahl von Teenager-Schwangerschaften gekommen. Und die Frage ist, was passiert jetzt mit diesen jungen Mädchen, die jetzt ein Kind zu Hause haben und trotzdem ihren Bildungsweg nicht beendet haben?
Ilas Wunsch ist, dass Vereine wie ihrer irgendwann überflüssig sind, dass Gesellschaften auch so funktionieren. Solange aber setzt sie sich mit ihrem Team weiter ein für eine Welt, in der jedes Kind lesen und schreiben kann.
Ja, ganz interessant. Plan International. Du engagierst dich mit deiner Frau gemeinsam auch für Plan International. Ist es auch so, diese Vision von Bildungsmöglichkeiten zu schaffen?
Ja, das war uns wichtig. Also, als wir unser erstes Kind bekommen haben, 2003, da haben wir gesagt, das ist so ein Geschenk, wir würden das gerne irgendwo weitergeben. Und da hat meine Frau gesagt, ich würde mich gerne bei Plan mit engagieren. Und da haben wir dann meinen Namen auch mitgenutzt, um da jeweils für jedes Kind, das wir haben, haben wir eine Patenschaft bei Plan genommen.
Ist auch eine Form von Dankbarkeit, dass es einem selber gut geht.
Ja, dass es auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Mhm. Ja.
Dankbarkeit ist auch, somit kommen wir hier zu unserer kleinen Kiste, ist verbunden mit dieser Kiste, mit deinem Programm.
Ja, aber wir hatten es eben schon mit dem Fokus. Ne? Meiner Meinung nach leiden wir im Leben aus 2 Gründen. Der eine Grund ist, wir haben etwas nicht, das wir unbedingt wollen. Und der andere Grund ist, wir haben etwas und das wollen wir auf keinen Fall. Und in beiden Fällen geht unser Fokus dahin, was gerade nicht stimmt. Und wenn ich merke, ich reg mich gerade über irgendwas auf, dann suche ich mir immer irgendetwas, wofür ich in dem Moment gerade dankbar bin. Und dann lasse ich auch dieses Gefühl in mir einfach, ich erlaube mir das wirklich zu fühlen und merke sofort, mein Fokus geht in die richtige Richtung.
Weil man Dankbarkeit viel zu schnell vergisst und auch diese positiven Dinge viel zu schnell als selbstverständlich annimmt.
Genau, und das ist tatsächlich ein wichtiger Weg zur mentalen Stärke, sich Dinge zu suchen, die einen gut fühlen lassen. Es geht wirklich von der Emotion in die Handlung sehr, sehr oft. Mhm. Damit sind wir jetzt bei dieser Schachtel, denn ich hoffe, dass das, was da drin ist, auch dazu führt, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst. 2 Schlüssel haben wir ja noch übrig.
Es waren 4.
Es waren 4, genau.
2 habe ich aussortiert, die meiner Meinung nach nicht passen.
Nimmst mal einen, von dem du denkst, der passt.
Einen, der passt.
Einer, der passt. Den anderen gibst du mir. Der soll weg.
Der lächelte mich so an. Der, der ist aber auch nicht anders groß. Das kann ich jetzt
nicht. Du kannst ihn von außen nicht unterscheiden. Das war eine freie Entscheidung, war eine intuitive Entscheidung. Du könntest es nicht begründen. Ne?
Nein, null.
Ich sage, wir können unsere Entscheidungen oft nicht begründen. Probier es mal aus. Wenn er sperrt, haben wir ein tolles Finale. Wenn nicht, ist die Sendung jetzt schon zu Ende.
das wär so. Ist es eigentlich richtig? Jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung?
Ja, es geht darum, wie wir mit der Entscheidung umgehen. Oft ist die Entscheidung selbst gar nicht so wichtig, wie wir damit umgehen. Mhm.
Okay.
Schauen wir doch mal, wie wir
also insofern würde ich mal zeigen.
Ja. Und?
Rein. Und?
Oh, sehr schön.
Aha. Geht auf. Geht auf. Aufmachen.
Schau mal auf, was da drin ist. Und schau mal nach, ob das Sinn macht für dich. Da ist einmal drin. Ah, Moment, halt. Bevor wir das jetzt noch öffnen, ganz kurz. Gibt es denn eine Person, der du dankbar bist?
Ja. Gibt viele Personen, aber am heutigen Tag sogar besonders eine.
Oh, wer wäre das denn?
Das wäre das Geburtstagskind meiner Tochter, nämlich.
Und wie heißt deine Tochter?
Mathilda.
Mathilda, auch das war jetzt eine freie Entscheidung. Du hättest von allen Menschen, die du kennst, hättest du...
Ich hätte jetzt andere nennen können, logischerweise, klar.
Alles klar. Dann schau doch bitte mal, was hier drin ist. Einmal ist da für dich drin...
Golfbälle.
Ah, das passt ja ganz gut zu deinem Fokus.
Ja,
ne?
Genau, passt irgendwie ganz gut, sehr schön.
Und dann ist hier noch eine Karte drin, was steht da drauf?
Für Hinak.
Handgeschrieben für dich. Dann nimm die doch mal raus und lies sie zunächst einmal leise für dich.
Danke für diesen netten Brief.
Lies mal laut.
Lieber Henak, ich freue mich, dass du den richtigen Schlüssel wählen konntest. Du sitzt, du solltest... Ich muss meine Brille absetzen, sag mal. So, guck mal, wir haben nicht mehr viel Zeit. Du nimmst dir mehr Zeit fürs Golfspielen wünschen, dafür schon mal das passende Geschenk für dich. Liebe Grüße auch an Mathilda, die dich stolz und glücklich macht. Danksagen ist wichtig, deshalb danke für die Einladung zu das. Thorsten,
vielen Dank.
Danke dir, dass du da warst. Thorsten Havener, ab 19. in Norddeutschland wieder unterwegs. Morgen feiern wir 50 Jahre Mutter aller Talkshows. 3 nach 9 hat Geburtstag und da sind natürlich Judith und Giovanni bei uns auf dem roten Sofa. Freuen wir uns drauf, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, 18.45 Uhr. Wir lesen sie.